Guten Morgen miteinander. Habe ich gleich noch etwas vergessen? Das Wichtigste. Im Römer 9, 16 steht, es ist die Losung von heute. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Europas Erbarmen. Ich habe gemerkt, ein paar von euch sind auch schon wach. Es ist aber eigentlich schon da, wo in der Bibel steht, ausser ein Wort. Aber das macht ja nicht so viel, oder? So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Europas Erbarmen. Also ausser ein Wort, das nicht stimmt, ist alles gut. Wir waren kürzlich im Film von Markus Imfeld, mit dem Titel Eldorado. Ich weiss nicht, wer von euch den Film schon gesehen hat. Es ist ein bisschen ein langweiliger Film, aber er ist emotional sehr berührend, beziehungsweise herausfordernd, aufwühlend. Wir sind dann schauen und es geht um Flüchtlinge. Flüchtlinge, die im Mittelmeer aufgegriffen werden von der Grenzpolizei von Italien mit grossen Schiffen. Gehen sie schauen, und mit Helikopter gehen sie schauen, wo sind Flüchtlinge in dem Boot, überfüllten Boot, die zum Teil dann wieder versinken. Und sie retten sie und bringen sie zurück ans Festland. Und bis vor kurzem sind sie immer zurück auf Italien gekommen. Und so Leute, die erzählen, was sie alles mitgemacht haben unterwegs von Afrika, wo sie in Afrika eben gesagt haben, wir suchen ein neues Leben. Wir wollen ins Paradies, wir wollen auf Europa, dort, wo es uns besser geht. Weg von der Hoffnungslosigkeit in die Hoffnung. Und unterwegs kommen sie in Libyen in Gefangenschaft oder in Lager, wo mehr Gefängnisse sind als etwas anderes. Frauen vor allem kommen in ganz schwierige Situationen. Sie kommen schlussendlich eben in die Situation, wo sie aufgegriffen werden über dem Mittelmeer. Und bis einige, die schaffen es eben nicht ins Paradies nach Europa. Und andere, ich will jetzt nicht politisch werden, aber es hat uns berührt diese Woche. Und heute geht es um etwas Ähnliches, was auch berührt. Eben auch um Leben, um neues Leben. Und ich bin gespannt, was Jonathan Schwab heute Morgen wird predigen, wenn er über neues Leben redet. Und um Hoffnung, die wir alle haben. Und dann sind wir natürlich froh, heisst der Vers anders. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Jonathan wird nicht über Römer 9, 16 reden, sondern über unsere Predigserie aus dem Epheser. Epheser 2, 1 bis 10 ist heute dran. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was du denn uns wirst sagen. Da steht schon ein bisschen, sind schon ein paar Worte da. Wir können uns schon ein bisschen vorbereiten darauf, auf das, was du wirst sagen. Bevor es so weit geht, machen wir noch ein Fenster auf. Wir haben heute wieder den Weltblick. Irgendwann, wo wir uns in die Welt, wo wir in die Welt hinschauen. Und Christina Hertli hat zwei Gäste mitgebracht. Ich bin gespannt, was ihr uns weitergebt.
Ja, danke vielmals auch für die Berichte. Die haben eigentlich erzählt, was wir da vorne sehen, eigentlich der Inhalt, ja, um was wirklich geht in unserem Leben. Wir Menschen sind ja fasziniert eigentlich von vorher und nachher. Irgendwie wünschen wir uns ja oft so ein bisschen Veränderung. Wenn man fragt, ja, was wünschst du anders an dir, haben wir schon einige so ihre Wünsche. Und die Werbung, die spielt mit dem Gedanken. Die nützt uns ein bisschen aus, manchmal. So vorher, nachher Bilder, wenn man im Internet schaut, da gibt es so ganz verschiedene, seltsame Verwandlungen. Meistens zum Positiven, die anderen findet man dann weniger im Internet. Ja, ich bin auch dieser Werbung auf den Leim gefallen, ein bisschen. Also dachte, ja, es ist schon verlockend, so in 4 Monaten so 12 Kilo verlieren. Ich habe so ein Pillen gekauft. Ich dachte, ja, man wirft das ein. Und ja, so in ein paar Monaten, ein paar Wochen wird das schon weggehen. habe dann gleich gemerkt, dass mein Vorher viel stärker ist als nachher. Und so einfach ist es dann doch nicht. Also die Werbung führt mich doch ein bisschen an der Nase rum. Ich habe gemerkt, ja, wenn ich es vorher und es nachher will und so schöne Fotos, wenn aus meinem One-Pack ein Six-Pack soll werden, dann muss ich etwas machen dafür. Ich muss irgendetwas tun, ich muss arbeiten, ich muss umspringen, ich muss Sport machen, ich muss schwitzen, ich muss auf eine Diät machen. Also ganz viel, ich muss. So ein Billeli gibt es, glaube ich, nicht. Und ich habe angefangen mit Sport machen, ein bisschen auf die Ernährung achten, noch nicht so viel, aber ein bisschen. Also es ist irgendwie mega anstrengend, so ein Vorher und ein Nachher. Heute geht es im Epheserbrief auch um ein Vorher und ein Nachher. Und die haben es vielleicht gesehen davor, vielleicht könnt ihr es lesen, ich hoffe es. Das sind verschiedene Sachen aufgeschrieben. Ein Vorher und ein Nachher, und zwar von einem Gott, der dich nicht an der Nase rumführt, sondern der Wort haltet und der sagt, eine Verwandlung ist möglich. Aber, und das ist das Thema, nicht durch dein Machen, durch dein Schaffen, durch dein Knurzen und Murksen, sondern durch eine ganz andere Geschichte. Deko hat es aufgenommen, unten steht durch Gnade. Wir lesen zusammen den Text im Epheserbrief, Kapitel 2. Es geht um die Verse 1 bis 10. Vermutlich, und ich denke, ihr kennt den Text, und vielleicht geht es euch ein bisschen ähnlich, wie es mir gegangen ist. Ihr denkt, oh, der Text, das kennen ja schon alle. Was erzähle ich denen heute Morgen wieder, dass sie irgendwie fasziniert sind oder das Gefühl haben, wow, etwas Neues oder etwas anderes. Aber wenn ich darüber nachdenke, merke ich, im Kopf wissen wir es, aber dass es im Herz ist und wirklich mein Leben nachhaltig prägt, das ist oft so ein weiter Weg. Und darum brauche ich es, immer wieder so Texte anzuschauen und mir so etwas vor Augen zu führen. Also versucht, den Text jetzt mit dem Herz zu hören, mit dem Herz zu lesen. Der Paulus schreibt an den Epheser. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch auch den Maßstab dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächtigen der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch, und jetzt kommt die Wende, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit sagen, zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, Sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich muss schnell einen Schluck Wasser. Also ich probiere ein bisschen schnell zu reden, dass wir da... Ich habe es kurz vorher da erwähnt, wir haben es aufgeschrieben. Der Text ist ja relativ krass. Und ich weiss ja nicht, ob du das so krass erlebst in deinem Leben. Ich erlebe es ja vielleicht nicht ganz so krass, vielleicht eher ein bisschen flächer. Es gibt das Vorher und der Text sagt, der Mensch ohne Gott ist geistlich tot. Und das ist von Geburt auf so. Er lebt nach seinen Begierden, er lebt in Sünde, er lebt im Machtbereich von Satans unter Gottes Zorn. Das ist die Ausgangslage des Menschen. Und wenn wir ein bisschen jetzt daran denken, was ihr erlebt habt oder erlebt in diesen Gefängnissen, ist ja das fast ein bisschen der Vorhof von der Hölle. Das ist irgendwie die Küche vom Teufel, die man da erlebt. Und der Text sagt eigentlich, alle kommen wir von da. Also wir kommen nicht vom Neutralen und zwiegen den rechts oder links ab, sondern Ausgangslage ist das. Und jetzt redet der Text von einem neuen Mensch. Der neue Mensch, der so einen Gegensatz darstellt. Auferweckt, gerettet, lebendig gemacht, eingesetzt im Himmel. Und wenn man sich jetzt ein bisschen diesen Stichwort widmet, also dann staunen wir schon. Und auf die gehen wir dann noch ein bisschen ein. Totaler Gegensatz. Vorher, nachher. Die Frage ist ja, wie kommt es vom Vorher zum Nachher? Kann ich ein Bild einwerfen und irgendwas macht es schwuppdiwupp und ich bin jetzt anders? Ich spüre ja bei mir auch, ich bin nicht nur immer so, kein Fehler mehr, kein Problem mehr, ich habe nur noch erhöhte Gebet, nur noch schwebe ich über dem Boden, erlebe Wunder über Wunder. Nein, ich merke in meinem Leben, es ist nicht immer nur so krass. Aber ich möchte meinen Blick auf da richten. Also, wie kommt es zu dem? Auch das ist alles im Text, ich habe nichts erfunden. Durch Jesus Christus. Christus heisst Retter. Durch Jesus, unser Retter, wir haben die Ostern gehabt. Und jetzt kommen Begriffe denn vor in dem Text. Die sind einfach schon absolut genial. Es kommt das Verb eben, Liebe kommt vor, Gnade kommt vor, Barmherzigkeit, ein Gab, ein Geschenk. Barmherzigkeit eigentlich als ein Ausdruck vom Hebräischen. Gottes liebende Zuneigung zu den Menschen, zu den Sündern, als unverdient. Also unverdiente Zuneigung von Gott an seine Menschen. Gnade, ein unverdientes Geschenk. Gnade ist eine Person, eben Jesus Christus. Gab, es ist ein Geschenk, all diese Punkte. Es ist hier dargestellt, das Käfi ist offen, der Vogel ist rausgeflogen, er ist frei. Er muss nicht mehr, er kann. Er wird aber nicht gezwungen zum Können, sondern er kann freiwillig. Weil Gottes Liebe will sich zeigen durch Freiwilligkeit. Er sucht das Gegenüber, er sucht Menschen, die sich entscheiden, jetzt in dieser Freiheit zu leben. Und darum möchte ich mit euch jetzt ein bisschen viel mehr zuerst mal einfach über da reden, über die Begrifflichkeiten. Vorher, nachher, man sieht es im Text, ihr könnt das daheim noch ein bisschen nachstudieren. 1-3 vorher, 4-10 nachher, durch Gott. Ein Spannungsfeld, wo wir drin leben. Aber gerade weil ich spüre, es ist ein Spannungsfeld. In meinem Alltag bin ich so auf das Sichtbare fixiert. Ich sehe so oft auch da um mein Umfeld vielleicht Probleme, Herausforderungen. Und jetzt kommt da ein Text und sagt, Nicht das, was du meinst, siehst, nicht das, was du fühlst, ist entscheidend, sondern deine neue Identität, die du bekommen hast durch Jesus Christus. Das ist entscheidend. Und das erste Stichwort, das dann genannt wird, heisst lebendig gemacht. Das ist eine ziemlich absurde Vorstellung. Da reden wir noch von Tod. Wir kommen von Ostern. Jesus ist aus dem Grab gekommen. Und jetzt, wenn man das anschaut, passiert eigentlich an dir genau das Gleiche. Jesus sagt, du bist geistlich tot, auch nicht mehr. Weil, wenn der Mensch trennt wird von Gott, Gott ist das Leben, er entzieht sich das Leben. Und dann ist automatisch das Sterben da. Gott kommt also jetzt als der, der Leben gibt. Ich finde es auch spannend im Text, wenn wir jetzt mal schauen, wie sich Gott darstellt im ganzen Text. Wenn das die Ausgangslage ist, heisst es ja nicht, ja, der Mensch entscheidet sich gegen Gott und die Folge davon ist am Ende das Gericht und die Hölle. Sondern im Text kommt es ja anders vor. Gott rettet Menschen quasi schon jetzt aus der Hölle, aus der Küche vom Teufel, weil die schon dort drin sind. Weil der Mensch ohne Gott bereits tot ist. Das heisst, Gott kommt als Rettende, als der, der Leben gibt. Also er ist der, der barmherzig ist, er ist der, der Liebe gibt, er ist der, der Gnade ist. Und in dem ganzen Text stellt sich Gott so in dieser krassen Art dar, als der, der die Menschen jetzt rausretten will, der und mich. Lebendig gemacht. Die Geist, der vorher tot war, der Verbindung aufnehmen mit Gott, der wird lebendig gemacht durch einen Heiligen Geist, der jetzt anfängt zu kommunizieren mit deinem Geist, dass er eins wird. Das heisst, dein Geist wird eins mit Gottes Geist. Darum weckt es ihn auf, darum macht es ihn lebendig, darum kannst du jetzt kommunizieren. Darum heisst es in der Bibel, Gottes Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Weil mein Geist jetzt wach ist, weil er wahrnimmt. Da gibt es eine vierte Dimension, die habe ich gar nicht gesehen vorher. Gott öffnet mir die Augen, weckt mein Geist, macht mich lebendig für Gottes Sache. Das zweite Stichwort ist auferweckt. Das ist auch ein ganz spannender Begriff. Der Begriff auferweckt, der deutet hin an den Umwandlungsprozess, der mit Jesus passiert ist. Im 1. Korinther 15 können wir das nachlesen. Jesus hat eine Auferstehungsliebe bekommen und lebt jetzt in dieser anderen Dimension. Mit dem Auferstehungsliebe hat er einen anderen Status bekommen. Er sitzt jetzt im Himmel zur Rechten Gottes. Er vertritt uns. Er ist eingesetzt vom Vater als Herrscher über die Welt, als König. Als der, der Sagen hat. Und jetzt heisst es, wir sind mit auferweckt mit Jesus und kommen in diese Stellung hier. Das ist verrückt. Vom toten Mensch in die Stellung, in die höchste Stellung bei Gott. Mitregieren, mitreden. Als seine Söhne, als seine Töchter. Das ist gewaltig. Und das Letzte finde ich ganz extrem. Eingesetzt im Himmel. Also das heisst nicht, es steht nicht eingesetzt auf der Welt. Das könnte man doch meinen, wir sind ja jetzt auf der Welt. Jetzt steht aber auch nicht, dir werdet mal eingesetzt im Himmel. Es steht effektiv, jetzt mit dieser Verwandlung sind wir eingesetzt im Himmel. Das heisst, du hast jetzt schon im Himmel einen Platz. Du bist jetzt mit deinem Bein schon im Himmel. Das heisst, Gott macht sich mit dir im Himmel eins. Er verbindet sich mit dir bereits im Himmel. Wenn du betest, steigen die Gebete auf. Sie kommen vor Gottes Thron. Gott sieht dich eins mit Jesus vor dem Thron. Himmelreich bricht ab auf die Welt. Und das Gleiche passiert jetzt da unten. Jetzt lesen wir, dass Jesus Christus in uns wohnt. Der, der in uns wohnt, ist grösser als der, der außerhalb die Welt regiert. Jesus macht sich sogar auf dieser Welt jetzt mit mir eins. Also beides findet jetzt statt. Ich bin vertreten im Himmel. Jesus vertritt mein Anliegen dort oben. Ich kann beten vor dem Thron. Ich mache mich eins, wenn ich bete, mit den Himmelsscharen, mit den Menschen, die schon dort sind. Im Hebräerbrief heisst es, eine ganze Wolke von Zeugen sind dort oben, die sich eins machen mit mir. Ich glaube, das ist so eine andere Dimension, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das ist eine andere Welt und du darfst Zugang haben. Und das Gleiche passiert hier und. Wir leben hier und auf dieser Welt und Jesus macht sich eins mit mir hier und. Hier an meinem Platz, wo ich unterwegs bin, er wohnt in mir und er will mich leiten und führen im Alltag. Und das ist doch schon einfach spannend. Das ist eine andere Dimension. Kommen wir noch zum Vers 10. Vers 9 und Vers 10. Jetzt plötzlich ist noch von Werk gedreht. Oder? Das ist ja nichts Neues. Die meisten Religionen würden sagen, von dem zu dem Werk, Taten, Kasteiung, irgendwie Mühe geben. Oder als Christ musst du dir Mühe geben, dass dir das wirklich passiert. Du musst irgendwie etwas tun dafür. Das ist ganz spannend in diesem Text. Jetzt fasst Paulus zusammen. Denn wir sind sein Werk. Das ist ganz spannend, was da für ein Begriff kommt. Das ist Poema. Das ist ein griechischer Begriff, wo nur noch im Römer 1, Vers 20 vorkommt, wo es darum geht, dass Gott eine Schöpfung gemacht hat. Das ist ein Begriff von einem Werk, der ausdrückt, nur der oberste Künstler hat hier ein Kunstwerk gemacht. Übersetzt wird das heissen, du bist jetzt ein Kunstwerk von Gott. Dass du so ein Mensch bist, der neu eingesetzt ist als Sohn und Tochter, hat nichts zu tun mit deinen Wächsen, hat nichts zu tun mit deinen Anstrengungen. Es ist allein das Kunstwerk Gottes, Poimena. Es kommt im Vers 10 und im Vers 9 noch zweimal der Begriff Werk vor, aber jetzt eben Ergon, menschliches Werk. Du bist ein Meisterwerk von Gott. Allein aus Gnade gerettet, allein aus Gnade zu dem Menschen gemacht. Und in diesen dürfen wir wachsen, in diesen dürfen wir leben. Gottes Werk. Geschaffen zu guten Werk. Jetzt kommt es eben doch noch. He? Wenn wir die Reihenfolge einhalten, kommt es eben nicht. Ich muss nicht wegtun, dass ich da wäre, sondern weil ich da bin, kann ich Gutes tun. Das ist ein grosser Unterschied. Und das ist das, was wir ja sehen. Weil Jesus in mir lebt, lebe ich in einer anderen Dimension, komme ich in eine andere Perspektive über. Dann bin ich bereit, dann bin ich befähigt, jetzt so zu leben, wie Gott es will. Jetzt kann ich von Nächstenliebe leben. Nicht, weil ich muss, nicht damit ich zu dem Mensch werde, sondern weil ich der Mensch bin, kann ich die Liebe Gottes raustragen, kann ich die Liebe Gottes leben. Weil ich eine andere Perspektive bekomme, eben von oben, schaue meine Probleme anders an, ich kann beten, ich kann Gottes Kraft in Bewegung setzen. Es ist eine andere Dimension in meinem Leben. Nicht, damit ich mich verändere, sondern weil ich vor Gott ein neuer Mensch bin. Darum kann ich. Darum kann ich den Menschen Hoffnung bringen. Und wenn ich mal gefallen bin, wenn ich es mal versiebt habe, ich verliere die Stellung doch nicht vor Gott. Sondern ich schaue wieder auf das, als Kreuz, habe Vergebung, stand auf und gehe weiter. Und jetzt kommt der spannende Teil. Also ja, Gott hat Werk vorbereitet, damit wir dort drin können. Laufen. Nicht werken, sondern laufen heisst es. Und das ist ganz spannend. Und von dem haben wir, glaube ich, etwas gehört. Wenn Gott für unser Leben einen Plan hat und ich den entdecke, kann ich dort reinstehen und ich kann anfangen laufen. Vielleicht denkst du jetzt, ja, ist jetzt mein Leben einfach programmiert, muss ich jetzt einfach etwas abspulen, was der da oben für mich gedacht hat. Ihr lebt Gott nicht so. Ihr lebt Gott als ein Wesen, wo sich eins macht mit mir, wo es einen partnerschaftlichen Austausch gibt. Ich bin gerade fertig. Wo es einen Austausch gibt. Und er mir seine Pläne zeigt. Das heisst, er kommt mir dienend entgegen, als der, der mir eine Strasse legt. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Gott wird mein Strassenbauer. Musst du dir das mal vorstellen. Er baut Wege in meinem Leben, wo ich gehen kann. Er dient. Er bereitet vor. Das brauchen wir ja alle, wenn ich jetzt auf Basel will fahren. Klar, ich kann irgendwie offroad-mässig querfeldein. Aber ich habe eine Strasse nehmen, die es gibt. Und wenn du jetzt denkst, vielleicht, oh, das ist aber langweilig, wenn Gott einfach so Strasse hat. Also ich erlebe nicht, dass Gott nur Autobahnen baut. Das kann dann manchmal ganze Wanderwege geben, wo es dann schon auch abenteuerlich zu und her geht. Aber wenn ich auf der Strasse laufe, auch wenn ich in den Bergen bin, könnte ich auch neben den Wegen durchlatschen. Wenn ich auf dem Wanderweg laufe, weiss ich, es kommt, ich komme ans Ziel. Und darum tut Gott mir Wege vorbereiten, wo ich darauf laufen kann. Und ich weiss, es führt mich ans Ziel. Und das ist da, wo mich beflügelt. Gott tut Werk vorbereiten. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt sein wieder hinter uns gehabt. Ja, mit so oben hier. Dürfen servieren und machen. Und zuerst war es immer, wenn ich so um 6 Uhr komme, ich habe geschaut, was vorbereitet war. Wir hatten eine Gräbmenükarte. Und ich wusste, dass jemand kam, hat das alles vorbereitet. Der hat den Kühlschrank gefüllt, der hat Mehl und alles zusammen parat gestellt. Er hat ein Rezept gehabt, damit man Gräb machen kann. Und ich bin jetzt gekommen, und damit es die Gräbe gibt, habe ich das müssen machen. Also die Zutaten, die der mir bereitgestellt hat, oder die habe ich genommen und mit dem eine Gräbe gemacht. Und ich glaube, das Bild passt ein bisschen auch für unser Leben. Gott tut dir Zutaten vorbereiten, die du kannst nehmen und mit dem kannst du deine Gräbe backen in deinem Leben. Und Gott ist der beste Koch, er hat das beste Menü für dich. Also tun wir es gut, wenn wir es an sein Rezept halten, weil das einfach eine gute Gräbe gibt. Ja, ich komme zum Schluss. Ah ja, das ist der Schluss. Ich weiss nicht, wo du stehst. Ich wünsche mir, dass dein Blick nicht mehr hier angerichtet ist, sondern viel mehr hier. Dass du siehst, zu was dich Gott berufen hat. Du bist im Himmel vertreten, hast jetzt schon deinen Platz. Du bist eins mit Jesus im Himmel und auf der Erde. Er hat mit dir Pläne vor. Du kannst in seinen Wegen laufen. Du musst nicht, aber du kannst. Und es ist ratsam, weil es einfach als gutes Ziel führt. Und Gott wird dich überraschen, immer wieder mit Sachen, die er für dich parat hat. Wir beten. Herr Jesus, danke einfach für das, was du mit uns gemacht hast. Du redest doch nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Wir sind eingesetzt, wir sind neu gemacht, wir haben eine neue Identität. Du tust unser Leben vorbereiten, du lässt uns wirklich das Leben gestalten und überraschen. Du hast gute Pläne, du hast gut vorbereitet. Danke, dass wir das entdecken. Du siehst schon, wo wir vielleicht anstehen und ja, hilf uns, dass wir einfach unser Leben neu an dir so geben und parat sind, wirklich, dass du es kannst leiten. Und dort, wo wir nicht weiter wissen, du hast den Überblick. Bitte hilf uns, dass wir den Blick von oben haben können, deinen Blick auf unsere Sache. Jesus, brauchst du uns in dieser Woche. Danke, dass du eins bist mit uns. Amen.